von der Seite ihres Mannes her brach Naomi mit einem wohlhabenden und angesehenen Mann in Bethlehem verwandt. Er hieß Boas und stammte aus der gleichen Sippe wie Elimelech. Eines Tages sagte die Moabiterin Ruth zu Naomi:
Ich möchte hinaus auf die Felder gehen. Dort will ich hinter denen, die es mir erlauben, das liegen gebliebene Getreide aufsammeln.
Naomi antwortete:
Geh nur, meine Tochter.
Ruth ging hinaus und fing an, das Getreide zu sammeln, das die Erntearbeiter liegen ließen. Dabei fügte es sich so, dass sie auf ein Feld geriet, das Boas gehörte, dem Verwandten von Elimelech. Als nun Boas aus Bethlehem kam, begrüßte er die Erntearbeiter. Der Herr sei mit euch, sagte er. Der Herr segne dich, antworteten die Arbeiter. Boas fragte den jungen Mann, der die Arbeiter beaufsichtigte: Zu wem gehört das Mädchen dort hinten? Der Mann antwortete: Das ist die junge Frau von Moab, die mit Naomi zurückgekommen ist. Sie hat gesagt, ich möchte gern zwischen den Garben das liegen gebliebene Getreide hinter den Erntearbeitern aufsammeln. So ist sie zu uns gekommen. Von heute Morgen an bis jetzt hat sie unentwegt gearbeitet und sich kaum ausgeruht. Da sagte Boas zu Ruth: Hör zu, meine Tochter. Geh nicht auf die anderen Felder, um Getreide aufzusammeln. Geh nicht weg von hier. Schließ dich den Frauen an, die auf meinem Feld arbeiten. Achte darauf, auf welchem Teil des Feldes sie ernten und folge ihnen. Ich habe den jungen Männern gesagt, dass sie dich nicht belästigen sollen. Und wenn du Durst bekommst, kannst du zu den Gefäßen gehen und von dem Wasser trinken, das sie aus dem Brunnen geschöpft haben. Ruth warf sich ihm zu Füßen.
Warum bist du so freundlich zu mir?
Fragte sie.
Warum beachtest du mich, obwohl ich eine Ausländerin bin?
Man hat mir genau erzählt, was du nach dem Tod deines Mannes alles für deine Schwiegermutter getan hast, antwortete Boas. Und dass du deinen Vater und deine Mutter und deine Heimat verlassen hast, um zu einem Volk auszuwandern, das du vorher nicht gekannt hast. Der Herr, der Gott Israels, unter dessen Flügeln du Zuflucht gesucht hast, soll dir das vergelten und dich reich dafür belohnen.
Ich hoffe, ich finde auch weiterhin dein Wohlwollen, mein Herr,
antwortete sie.
Du hast mir Mut gemacht und freundlich mit mir geredet, obwohl ich noch nicht einmal wie eine deiner Mägde bin.
Als es Essenszeit war, rief Boas ihr zu: Komm herüber und iss etwas von unserem Brot mit. Du kannst es auch gerne in den Essig eintauchen. Also setzte sie sich zu seinen Erntearbeitern. Und Boas gab ihr geröstete Körner. Und sie aß davon, bis sie satt wurde. Und hatte sogar noch einen Teil davon übrig. Als Ruth wieder an die Arbeit ging, befahl Boas seinen jungen Männern: Lasst sie auch zwischen den Garben Getreide sammeln und hindert sie nicht daran. Ja, zieht sogar hin und wieder ein paar Ähren aus den Garben und lasst sie absichtlich herunterfallen, damit sie sie auflesen kann. Und schüchtert sie nicht ein. So sammelte Ruth den ganzen Tag Gerste, und als sie das Getreide am Abend danach drosch, kam ungefähr ein Eva heraus, das sind ca. 40 Liter. Sie hob es auf und trug es in die Stadt und zeigte es ihrer Schwiegermutter. Außerdem gab sie Naomi die Reste, die sie vom Mittagessen übrig hatte.
Wo hast du heute nur so viel Korn gesammelt?
Rief Naomi.
Wo hast du gearbeitet? Der Herr segne den, der sich so großzügig um dich gekümmert hat.
Ruth erzählte ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte. Und sie sagte,
der Mann, auf dessen Feld ich heute war, heißt Boas. Der Herr, der seine Gnade weder den Lebenden noch den Toten entzogen hat, segne ihn,
sagte Naomi zu ihrer Schwiegermutter.
Dieser Mann ist einer unserer nächsten Verwandten, einer der Loskäufer unserer Familie.
Die Moabiterin Ruth sagte,
Boas hat mich außerdem aufgefordert, wiederzukommen und bei seinen Erntearbeitern zu bleiben, bis die ganze Ernte eingebracht ist. Das ist gut. Bleibt die ganze Ernte über bei seinen Mägden. Dort bist du sicher, während man dich auf den anderen Feldern womöglich belästigen würde.
Also hielt sich Ruth an die Frauen, die für Boas arbeiteten und sammelte auf seinen Feldern Getreide. Bis die Gerstenernte und die Weizenernte zu Ende waren. Während dieser Zeit wohnte sie weiterhin bei ihrer Schwiegermutter.
Die Geschichte von der Ruth und von der Naomi und von Boas, die spielt in der Zeit der Richter, die wir gerade hineingenommen wurden, in die alte Zeit. Die Zeit der Richter, das war eine ganz dunkle Zeit. Israel hat damals keinen König, keine Armee, keinen Zusammenhalt. Es sind harte Zeiten. Damit das Volk nicht völlig zerfällt, erweckt Gott Richter. Sie haben die Aufgabe, das Volk zu führen und von seinen Feinden zu befreien. Es gibt periodisch kriegerische Auseinandersetzungen, die Leute sind mausarm. Unser Text widerspiegelt etwas von ihnen. Die Richter sind Befreier, aber eher zwielichtiger Art. Der berühmteste ist der Simson. Er ist mit übermenschlicher Kraft gesegnet und bringt den Feinden von Israel brutal in die Lage ein. Aber er ist kein Vorbild. Im Gegenteil, er schläft mit den Frauen vom Feind und tanzt auf der Nase rum. Der Simson ist eigentlich ein Gottgeweihter, aber er ist so etwas wie eine komische Mischung zwischen Asket, Playboy und Guerillakämpfer. Am Schluss stirbt er unter einem Schutthaufen vom Götzentempel, wo er mit seiner Riesenkräfte selber Kinder durchgebracht hat. Das Leben von Simson ist ein Symbol für eine dunkle Zeit ohne Fortschritt und ohne Hoffnung. Er ist gefangen in einem Kreislauf von Unmenschlichkeit und Unglauben. Und in dieser Zeit spielt unsere Geschichte von der Ruth. Die Geschichte von der Ruth und von Boas hat etwas Schönes an sich. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als ihr den Text gehört habt. Es hat fast etwas Unschuldiges an sich und das in einer schlimmen Zeit. Das Buch Ruth ist eine literarische Perle mit edlen Charakteren. Im Kapitel 1, das wir gerade gehört haben, kehrt Ruth mit ihrer Schwiegermutter Naomi von Moab nach Israel zurück. Der Mann von der Naomi ist gestorben, der Mann von der Ruth ist gestorben, unter welchen Umständen, das wird uns die Bibel heute berichten. Die beiden Witwen sind mausarm, sie wissen nicht recht, wie sie über die Ruth kommen. Es gibt kein männliches Familienmitglied, das für die beiden Witwen sorgt, so wie das damals üblich war. Sie sind ein Fall für das Sozialamt, aber es gibt kein Sozialamt. Die beiden sind mittellos und schutzlos. Und das in einer Zeit, wo jeder für sich selber schaut und wo zwielichtige Befreier wie der Simson die Situation nicht besser machen. Sie kommen von Moab zurück nach Bethlehem. Bethlehem heisst Haus des Brotes. Sie kommen also zurück nach Brothausen, aber es hat für sie selber zu wenig Brot. Was machen sie? An dem Punkt setzt uns das Kapitel ein. Die Ruth macht das einzige Richtige, sie sucht Arbeit, sie fängt ganz unten an. Es ist die Zeit der Gerstenernte. Sie sucht nach Gutdünken ein Feld, wo gerade geerntet wird, und geht hinter den Schnitter her und liest Ehren auf. Es ist ein uraltes Recht in Israel, aus der Tora kommt, aus dem Gesetz von Mose, dass die Ärmsten von den Armen nachlesen dürfen. Nach einem Tag Knochenarbeit bringt Ruth ihrer Schwiegermutter einen 40 Liter Sack voll Ehre heim und erlebt so Gottes Versorgung. Ich schätze mal, das ist gerade etwa 40 Liter. Ein bisschen schwerer, wenn die Trosche in Ehren drin sind, als ich jetzt da auflupfe. Nicht, dass ihr meint, ich sei so stark. Und mit dem kann man sagen, mit dem Sack ist das Schlimmste abgewendet, zumindest für den Moment. Aber der Winter ist auch lang her. Und so ist ihr Lebensunterhalt einfach für den Moment gesichert. Eigentlich gibt es in dieser Geschichte gar nicht viel Besonderes. Die Geschichte ist so, wie das Leben halt ist. Manchmal ist das Leben hart und manchmal träumst du davon, dass du einen besseren Job hättest oder dass irgendwelche Lebensumstände anders wären. Nicht so gewöhnlich wie alle anderen. Und weil die Geschichte von der Route so gewöhnlich ist, glaube ich, dass sie in unser Leben hineinreden kann. Unser Leben ist ja meistens auch eher gewöhnlicher Art. Ich habe euch drei Gedanken mitgebracht, wo wir aus dem Kapitel über das Leben lernen können. Erster Gedanke, es gibt keinen Ersatz für Knochenarbeit. Die Ruth geht auf die Felder, krümmt runter vom Morgen bis am Abend. Die Tage sind lang, es ist heiß und sie hat nicht einmal ein Sandwich für die Mittagspause. Die Ruth hat keine besonderen Fähigkeiten. Sie ist auch nicht besonders schön, sodass sie einem irgendwie aufgefallen wäre. In der Bibel heisst es immer wieder mal, zum Beispiel von der Sarah, von der Frau von Abraham, und die Frau war sehr schön. Schöne Frauen sind schon damals aufgefallen und werden sogar literarisch vermerkt. Von der Ruth heisst es das nicht. Sie ist eine ganz normale, junge Frau. Es ist keine Pretty Woman, die entdeckt wird, obwohl aus der Geschichte tatsächlich eine Romanze wird, und es die Ruth durch ihre Tüchtigkeit so etwas bringt. Das wird das Thema sein in den nächsten Gottesdiensten. Also die Ruth macht ihre Güte und mit dem das einzig Richtige in dieser schwierigen Situation. Ich finde das als Normalverbraucher unglaublich entlastend und ermutigend. Wir müssen nicht die Gescheitsten sein, wir müssen nicht die Richtigsten sein, wir müssen nicht die Talentiertesten sein, nicht die Stärksten, um im Leben etwas zu erreichen. Wir müssen einfach bereit sein, unsere Arbeit zu machen. Es gibt keinen Ersatz für Knochenarbeit, wenn du etwas erreichen willst. Es gibt keine Abkürzung, keine magische Pille, kein Bitcoin-Wunder, nichts von allem. Ich denke, dass für die meisten von uns in die tägliche Arbeit, sei das draussen irgendwo, in der Firma oder daheim, es hat Aspekte an der Arbeit, die mögen wir nicht so. Es gibt vielleicht sehr viele, die ausgesprochen hart sind sogar. Wir können das nicht umgehen. That's life. Nicht die können das Ziel, die die magische Abkürzung finden, sondern die, die eigentlich arbeiten machen. Auf Fleiss liegt ein Riesensegen. Das wird in der Bibel immer wieder betont. Gott sieht dein Fleiss, Gott sieht deine Ehrlichkeit und Gott segnet das. Ich bin als Kind jeden Sommer ins Berner Oberland in ein Kinderlager gegangen. Dort haben wir gespielt, wir haben Andachten aus der Bibel gehört und ab und zu haben wir einen Film gesehen. Das war für mich, wow, ich bin ohne Fernsehen aufgewachsen und habe also unwahrscheinlich das klingt unbeschadet überstanden. Und jedes Mal, wenn es irgendwo einen Film gegeben hat, dann bin ich total gespannt gewesen. Das war für mich das Highlight gewesen. An einem Film, einen Trickfilm, mag ich mich noch gut erinnern, ein Hase und ein Schildkröte von Rennen. Vielleicht haben die einen vor Jahren auch gesehen. Wer ist schneller, der Schildkröte oder der Hase? Die Schildkröte mit ihren kleinen krummen Beinen läuft nach dem Startschuss los, Schritt und Schritt und Schritt und Schritt. Der Hase legt sich zuerst einmal auf seine langen Ohren und schmeißt das Leben, dann speedet er davon und hat es lustig. Dann schmeißt er einen Pfeil ab, rennt hinter dem Pfeil her und holt den Pfeil ein. Oh, das Leben ist einfach schön. Ja, dann, ich glaube, wir wissen, was dann etwa könnte passieren. Die Schildkröte läuft und schwitzt, nicht besonders schnell. Aber mit der Regelmäßigkeit von der Schweizer Bühne. Einfach immer schön weiter. Und der schönste Moment war immer, wir haben den Film mehr als einmal gesehen, wenn der Hase merkt, dass er spät dran ist und von weitem weg sieht, wie die Schildkröte näher von der Ziellinie ist. Und wie sie die Schildkröte dann so treu einfach auf das Ziel zuwackelt. Und der Hase speedet hinten rein wie die Feuerwehr, aber es lange nicht mehr. Die Schildkröte ist zuerst bei der Ziellinie und gewöhnt es rein. Die meisten von uns sind nicht wie der Hase. Wir sind eher mit Schildkröte. Wir sind nicht so talentiert, dass uns alles leicht von der Hand geht. Wir sind keine Genies, die nicht üben müssen, dass wir das Ziel erreichen. Für uns bleibt eigentlich nur die Knochenarbeit. Sorry, ich habe keine bessere Botschaft heute Morgen. Aber das Gute ist, wenn wir unsere Arbeit machen, die zu unserem Leben gehört, dann liegt darauf in Segen. Gott sieht dein Fleiss, Gott sieht deine Treue, er sieht, was du machst, und er sagt mir das. Das lerne ich aus dieser Geschichte. Zweiter Gedanke: Es gibt keine Ausrede für unmenschliches Verhalten. Die Richterzeit ist die Zeit von der Unmenschlichkeit. Dort ist sie eigentlich Normalität. Die Gesellschaft hat keinen Zusammenhalt, jeder schaut für sich. Die zwielichtigen Befreier wie der Simson machen die Sache auch nicht besser. Es gibt niemanden, der dazu aufschauen kann und sagen, hey, so wie das sollten wir es machen. Und trotzdem gibt es Leute in diesem Kapitel und in dieser Zeit, die menschlich handeln. In unserem Kapitel ist es der Boas. Der Boas kommt zum Schauen, ob bei der Ernte alles seine Richtigkeit hat und ihm fällt auf, dass hinter der Schnitter eine junge Frau hergeht. Er fragt den Aufseher, zu wem gehört das Mädchen dort hinten. Die Frage, die verratet etwas über den Boas. Zu wem gehört das Mädchen dort hinten? Er fragt nicht, wer ist das Mädchen dort hinten? Er fragt, zu wem gehört sie? Er hat sofort gesehen, dass sie allein ist. Er vermutet, dass sie schutzlos ist und hat damit recht. Das Normalste von der Welt wäre jetzt gewesen, wenn der Boas einem von den Aufsehern würde sagen, dass er das und das zu der jungen Frau mit ihm sagen. Ja. Aber der Boas macht es anders. Er geht zu der Ruth und sagt, hör zu, meine Tochter. Das ist eine respektvolle Anrede. Vermutlich ist der Boas einiges älter als du. Geh nicht auf die anderen Felder, um Getreide aufzusammeln. Schließ dich den Frauen an, die auf meinem Feld arbeiten. Männer und Frauen haben damals in der Öffentlichkeit ganz selten miteinander geredet. Das hat als unschicklich gemacht. Der Boas hat sich nicht darum gekümmert. Er hat sich um die Rund gekümmert. Bevor er zu mir gegangen ist, ist er zu den jungen Männern gegangen, unter den Erntehelfern, und hat mir gesagt, habt ihr die junge Frau dort hinten gesehen? Einfach, dass es klar ist, keiner von euch nahm sie an. Keine sexistische Sprüche, sonst sind wir da rein. Einfach, dass das gesagt ist. Hat das frei interpretiert? Aber etwas in dieser Art hat der Boas tatsächlich gesagt. Er hat der Ruth nämlich gesagt, ich habe den jungen Männern gesagt, dass sie dich nicht belästigen sollen. Und denen gegenüber braucht man klare Worte. Sexismus damals war völlig normal gewesen. Wenn eine Frau schutzlos war, ist es oft vorgekommen, dass sie vergewaltigt worden ist und niemand hat sich darum gekümmert. Von MeToo hat man damals überhaupt nicht gewusst. Frauen waren den Männern ausgeliefert gewesen und in der Zeit der Richter, wo jeder macht, was ihm gerade passt, sowieso. Und dann sagt der Boas noch, wenn du Durst bekommst, kannst du zu den Gefäßen gehen und von dem Wasser trinken, das die jungen Männer geschöpft haben. Das ist ein Gentleman. Hey, junge Frau, die jungen Männer werden für dich Wasser schöpfen. Du musst nicht fragen, sie werden es machen. Ich habe dafür gesorgt. Ich habe mich gefragt, muss der Boas so zu der Rute sein? Nein, er muss überhaupt nichts. Niemand würde sich umschauen, wenn er die Rute würde ignorieren, wenn er sie vom Feld würde weisen, oder wenn es ihnen egal wäre, dass die jungen Männer mit ihren Spass geben. Alles das ist die Zeit der Richter gesellschaftliche Normalität. Das wird übrigens deutlich, wenn man die letzten drei Kapitel vom Richterbuch liest. Lesen mal die letzten drei Kapitel vom Richterbuch. Das ist so der Hintergrund, die gesellschaftliche Situation, wo unsere Geschichte anspielt. Aber Vorsicht, die drei Kapitel sind erst fremd ab 16. Der Boas handelt menschlich in einer unmenschlichen Zeit. Sicher, der Boas ist begütert, er besitzt Felder, er hat Angestellte, auf das verweist schon der erste Vers von unserem Kapitel. Aber Licht hat er es auch nicht. Es gibt in der Richterzeit periodisch Ernteausbau, es gibt immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen, dann werden ganze Ernten gestohlen, Häuser werden niederbrannt. Der Boas könnte sagen, bin ich der beste Ratsinn. Ich muss auch für mich selber schauen. Ja? Mir schenkt auch niemand etwas. Das wäre das Normalste gewesen. Niemand hätte mir einen Vorwurf gemacht, die anderen machen es ja auch so. Der Boas zeigt uns, dass es anders geht. Es geht immer irgendwie anders, wenn wir näher mit Gott unterwegs sind. Von Boas können wir lernen, es gibt keine Ausrede für unmenschliches Verhalten. Wir können immer das Gute tun, wenn wir es einfach wollen. Das ist unsere Aufgabe als Christen in der Welt. Es ist so einfach, sich anzupassen. Es ist so einfach, schlecht über andere zu reden. Oder über den Bundesrat zu wettern. Oder nur für sich selber zu schauen. Oder whatever. Oder so Preisverkäufer im Vorbeigehen, die billigsten Klamotten kaufen. Einfach nur für uns selber schauen. Das ist so einfach. Aber hey, das ist nicht unser Lebensstil als Christen. Das ist nicht unser Lebensstil. Wir sind dazu berufen, gut zu tun. Wir sind dazu berufen, menschlich zu sein, wie unser Vorbild Jesus und unser Erlöser. Der Paulus sagt es im Römerbrief so: Versucht nicht, euch wichtig zu machen, sondern wendet euch denen zu, die weniger anwesend sind. Vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösem, sondern bemüht euch allen gegenüber um das Gute. Haben wir da noch die richtige Folie dazu? Dann müssten wir den Text, danke vielmals. Und jetzt kommt das Wichtige: Vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösem, sondern bemüht euch alle um das Gute. Ja? Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Das ist exakt das, was der Boas tut. Wir sind berufen, das Böse mit Gutem zu überwinden. Für das haben wir den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wohnt in uns, er gibt uns Kraft, nach der Weisung vom Evangelium zu leben. Der Heilige Geist bewirkt in uns Früchte wie Freundlichkeit, wie Treue oder Güte, heisst es im Galaterbrief. Wir können die Welt nicht retten, aber wir können Menschen sehen, so wie Jesus Menschen gesehen hat. Jesus, hilf uns. Hilf uns, Menschen so zu sehen und so zu lieben, wie du sie hast. Das verändert die Welt. Die Welt verändert sich nicht am Briefing an uns. Es ist gut, wenn die Leute miteinander reden, das ist auch nötig. Aber verändert wird die Welt durch ganz gewöhnliche Menschen wie du und ich. Menschen wie der Boas, die das Gute tun. Ja. Ich habe auf einen Satz gestoßen, den kennt ihr vielleicht. Tun ist wie wollen, nur krasser. Ja. Das können wir als Überschrift über die, können wir das Kapitel setzen. Mit dem das, was der Boas macht, charakterisieren. Tun ist wie wollen, nur krasser. Und wenn wir das Gute wieder einmal nicht gemacht haben und uns bewusst wird, ich hätte in dieser Situation anders handeln sollen, dann sagen wir nicht, ja, die anderen machen es ja auch so. Das ist das Unchristlichste, was wir machen können. Nein, dann sagen wir, Jesus, es tut mir leid, hilf mir, dass ich es das nächste Mal besser machen kann. Und dann ist es okay. Vergehen ist vergehen. Morgen ist ein neuer Tag und wir haben den neuen Tag geheizt. Ich habe noch einen dritten Gedanken mitgebracht zu dem Kapitel Gott kommt spätestens rechtzeitig. Ein Satz ist von meinem Vater. Er hat mir vor vielen Jahren mal gegeben, wo wir in einer schwierigen Lebenssituation sind, Elisabeth und ich. Und seitdem begleitet uns der Satz. Gott kommt spätestens rechtzeitig. Gott ist gegenwärtig. Ihr habt es schon am letzten Sonntag gehört, im Kapitel 1. Manchmal verborgen. Ja. So dass wir nicht sehen, dass Gott am Werk ist. Das ist bei der Ruth und bei der Naomi auch so gewesen. Ihre Lebenslage hat sich für einige Zeit gar nicht positiv verändert. Die beiden Frauen müssen unten durch. Sie fliegt nicht am Universum um, obwohl Naomi im ersten Kapitel sagt, dass sie bitter ist wegen all der Not, die Gott zugelassen hat. Aber dann machen sie sich an die Arbeit. Sie tun das Menschenmögliche und indem sie das Menschenmögliche tun, erfahren sie, dass Gott wirkt. Sie haben es am Anfang gar nicht gemerkt. Am Anfang vom Kapitel heisst, von der Seite ihres Mannes her war Naomi mit einem wohlhabenden und angesehenen Mann in Bethlehem, mit dem Boas, verwandt. Das wird so als Info am Anfang von der Geschichte gestellt und spielt am Anfang noch gar keine Rolle. Aber dann heisst es, wo die Ruth auf ein Feld geht, um Ähren zu lesen, dabei fügte es sich, dass sie auf ein Feld geriet, das Boas gehörte. Es fügte sich. Problem ist so viel drin. Es fügte sich. Das ist die Art und Weise, wie Gott wirkt. Gott wirkt inkognito in der Welt. Und du musst die Augen offen halten, damit du es siehst. Du siehst es nicht sofort. Gott führt Sachen zusammen, die wir nicht zusammenfügen können. Er kommt in unsere Not, manchmal spät, aber spätestens rechtzeitig. Wir nennen das Vorsehung. Vorsehung ist nicht das gleiche wie Schicksal. Wenn wir von einem Schicksal reden, dann meinen wir damit ein unpersönliches Schicksal, etwas, das zum Guten kommt oder das sich zum Schlechten entwickelt. Schicksal ist unpersönlich. Vorsehung ist persönlich. Vorsehung ist göttlich. Ich glaube, dass es eine Vorsehung gibt für unser Leben. Gott führt Sachen in unserem Leben, oft im Verborgenen, und irgendwann wird uns klar, dass Gott die Hand im Spiel hat. Wo Ruth heimkommt mit ihrem grossen Sack Ehren und sagt, sie habe ihren Mann namens Boas aufgelesen, fällt Naomi aus allen Wolken. Hey, der Mann ist mit uns verwandt. Ja. Er ist, sie verwendet ein interessantes Wort dort, er ist einer von den Goelen von unserer Sippe, ein Goel. Das Wort bedeutet Löser oder Erlöser. Und ein Goel hat eine ganz bestimmte soziale Funktion gehabt und wisst sogar, wie es auf Jesus ist. Wenn ich mir euch nächsten Sonntag wieder sagen. Und darum, wo Naomi gehört, dass der Mann Boas heisst, der Goel von ihrer Sippe, weiß sie sofort, das ist schwierig. Das ist schwierig. Der Herr hat seine Gnade weder den Lebenden noch den Toten bezogen. Gott hat uns nicht vergessen. Ruth, jetzt kommt es eigentlich gut. Und sie erleben dann tatsächlich, dass Gott sie versorgen tut, mit noch viel mehr als nur einem Sack Ehren. Sie werden erleben, dass ihr Leben sich von dem Moment an zum Guten wird. Und das ist das Thema vom nächsten und übernächsten Sinn.